Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Nein heißt Nein. Das dürfte sich ja spätestens seit der MeToo-Debatte herumgesprochen haben. Und in Schweden, da gilt sogar der Umkehrschluss. Nur Ja heißt Ja. Ohne ein ausdrückliches Ja vor dem Sex gilt der Akt als Vergewaltigung. Gerade letzte Woche hat das oberste schwedische Gericht zum ersten Mal einen Mann wegen sogenannter unachtsamer Vergewaltigung verurteilt. Wird das der Ambivalenz von Sexualität gerecht? Die Philosophin Caroline Ehmke hat ein Buch geschrieben, das könnte Klarheit schaffen. Es trägt den Titel Ja heißt Ja und Punkt, Punkt, Punkt. Und das ist die persönliche Sachbuchempfehlung meines Kollegen René Agiger für den Sommer 2019. Hallo.
Hallo.
Ja, auf die Ambivalenz von Ja und Nein vor dem Sex, darauf kommen wir noch später. Erstmal, was ist denn das überhaupt für ein Buch? Wenn ich da so reinblättere, der Satz, der Schriftsatz sieht überhaupt nicht aus wie in einem üblichen Sachbuch. Auch der Titel Ja heißt Ja und Punkt, 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 das kommt ja fast theatralisch rüber. Ist das ein richtiges Sachbuch?
Es ist kein politisches Sachbuch im herkömmlichen Sinn. Dennoch finde ich, dass es eindeutig ein politisches Sachbuch ist, denn es hat einen Gegenstand. Den Gegenstand könnte man beschreiben als die MeToo-Debatte oder die Sache der sexualisierten Gewalt. Das ist ein bisschen der Gegenstand. Und ja, das ist natürlich ein politisches Thema. Und wer die Autorin Caroline Ehmke auch nur ein ganz bisschen denkt, kann sich das nicht anders vorstellen, als dass dieser Text tatsächlich politisch vibriert auch. Es ist allerdings so, dass sie sich eine sehr, sehr besondere Form überlegt hat, und zwar die Form eines Monologs. Ein Monolog, der eigentlich fürs Theater geschrieben ist ursprünglich und im Dezember 2018 Premiere hatte an der Berliner Schaubühne. Da hat sie das also tatsächlich selbst vorgetragen. Und wenn man es jetzt so liest als Buch, dann ist das so eine Mischung oder es lösen einander ab unterschiedliche Erzählungen, einfach was sie so erlebt hat. Kleine Miniaturen, die nachdenken, Theoriesplitter oder Philosophiesplitter, einzelne analytische Passagen und dann immer wieder auch ganz, ganz verdichtete Aphorismen eigentlich. Wenn man will, kann man das tatsächlich auch literarisierend nennen, insofern man auch einzelne Motive ausmachen kann, die sich so durch das Buch ziehen. Zum Beispiel den Bademantel, der relativ früh eingeführt wird und immer wieder so weitergetrieben wird oder immer mal wieder aufscheint. Der Bademantel, der eben denken lässt an den Hierarchen, der dann eine junge Frau zu sich vorlässt und so eine halbseidene Machtposition verkörpert.
Ist das schon Stichwort Erzählungen, die Sie genannt haben vorhin? Ist das schon so eine dieser Erzählungen, dieser Bademantel?
Der Bademantel, der schließt eigentlich an die Erzählungen, die unter diesem Hashtag MeToo 2017, 2018 veröffentlicht wurde. Also Harvey Weinstein war auch im Bademantel unterwegs schon. Was ich jetzt mit Erzählungen meinte, sind vor allen Dingen Erzählungen gewesen aus ihrer eigenen Erinnerung. Da ist beispielsweise, berichtet sie davon, wie sie bei einer Freundin zu Gast war, zum Essen war und während der Zeit, während dieser Abendveranstaltung, während des Dinners, sie Ohrenzeugin oder um ganz genau zu sein, andere Leute wären Ohrenzeugen von häuslicher Gewalt, also wie der Ehegatte diese Freundin, die einlud, schlug. Und sie berichtet davon in dieser Erzählung, wie sehr sie damit ringt, wie mit dieser Situation gut umzugehen sei. Und interessant an dieser Erzählung ist, dass die eindeutige moralische Position, die Mann und die auch sie sofort hatte, Freundin hier raus aus dieser schlimmen Situation, dass das nicht funktioniert, aus guten Gründen. Und dass eigentlich der Geschmack, der bleibt, wenn man diese Erzählung gelesen hat, derjenige ist von moralischer Ambivalenz. Also dass ganz oft im echten Leben nicht so eindeutig klar sagbar oder gar umsetzbar ist, was man eigentlich tun würde. Und insofern ist das ein ganz schönes Beispiel dafür, wie sehr sie in Lebenswelt eindringt mit diesem Text.
Ja, das ist ja sehr brutal handfest, das Beispiel, das Sie da gerade genannt haben. Jetzt haben Sie aber vorhin auch gesagt, dieses Buch enthält auch Theoriesplitter. Das scheint mir jetzt hier ein ziemliches Spannungsfeld. So eine brutale Alltagsgeschichte und dann Theorie.
Genau, dafür nenne ich einfach zwei Beispiele. Es geht ganz viel um Macht naturgemäß in diesem Text, um über Macht nachzudenken. Zitiert sie ganz kurz Michel Foucault, französischer Philosoph, und macht dann damit selber etwas. Die Gesamtbotschaft fasse ich jetzt mal kurz so zusammen. Macht ist nicht einfach nur da, wo ein Hierarch ist. Macht ist nicht nur einfach da, wo man Macht verkörpernde Personen vermutet, sondern Macht hat auch was Diffuses. Macht ist auch produktiv, das heißt, sie bewegt Leute zu Dingen und Macht ist nicht nur auf einer Seite. Also sie nutzt das eigentlich, um zu betonen, dass wir unsere eigene Macht in vielen Situationen nicht unterschätzen sollen und erinnert daran, dass niemand den Anspruch darauf hat, sich ausschließlich als Opfer, sich ausschließlich als machtlos zu empfinden. Ein zweiter Theoriesplitter, der ist verknüpft mit dem Namen Clifford Geertz. Das ist ein amerikanischer Anthropologe oder Ethnologe, großer Autor. Und der hat erfunden den Begriff der dichten Beschreibung. Und das, was Caroline Ehmke, das fand ich tatsächlich augenöffnend, was Caroline Ehmke in diese sogenannte MeToo-Debatte einbringt, ist die Forderung, solchen Fällen mit dichten Beschreibungen zu begegnen. Das bedeutet, jede Beschreibung in ihren Kontext zu bringen. Also tatsächlich ist es nicht sinnvoll zu sagen, ach, wir müssen doch flirten können und MeToo-Debatten oder Aufstände gegen sexualisierte Gewalt, die machen doch die Erotik kaputt oder die Romantik oder sowas. Das ist genauso Quatsch wie der Glaubenssatz, Männer sind alle Täter oder sowas in der Art. Sondern ihr geht es darum, Einzelfallbeschreibungen zu machen, die jeweils den Kontext mit bedenken.
Ein relativ dünnes Buch mit aber doch ziemlich vielen Gedanken. Warum, Herr A. Giger, ist das jetzt so Ihr ganz persönliches Sommerbuch 2019?
Das hat bei mir einen tatsächlich einigermaßen persönlichen Grund oder beruflich persönlichen Grund. Ich hatte die Gelegenheit, im Januar 2018 mit Caroline Ehmke ein längeres Radiogespräch zu führen. Und zwar nicht zuletzt über die MeToo-Debatte, die gerade wenige Wochen eigentlich alt war. Und ich habe sie, Caroline Ehmke, da als sehr zögerlich, als sehr zögernd erlebt. Und das, obwohl sie sich als Philosophin und als Kommentatorin so intensiv beschäftigt hatte mit Fragen der Gewalt, mit Fragen der kollektiven Identität. Also das heißt, sie ist eine Frau, die alles andere als zurückhaltend ist eigentlich mit moralischen Einsprüchen in der Öffentlichkeit. Das hat mich alles sehr gewundert. Wenn ich dieses Buch jetzt gelesen habe, dann verstehe ich dieses Zögern sehr viel besser, weil man diesem Buch abnimmt oder man spürt während des Lesens so sehr, wie sehr sie ringt mit jeder einzelnen Fragestellung und wie sehr sie sich darum bemüht, tatsächlich etwas Triftiges jenseits der großen, groben Parteinamen zu sagen. Und das finde ich tatsächlich einfach beeindruckend an diesem Text, dass man ihr Ringen und ihr Nachdenken diesem Text so sehr anmerkt, dass man selbst ins Nachdenken kommt. Also ich habe selten einen so dialogischen Text, einen so etwas auslösenden Text gelesen in diesem Jahr. Und deswegen verlässt mich dieses Buch nicht. Und ich werde es wahrscheinlich noch ein drittes und viertes Mal lesen.
René A. Giger über sein Sommerbuch, sein Sommersachbuch 2019. Ja heißt Ja und ... von Caroline Ehmke. Das Buch hat 112 Seiten, kostet 15 € und ist bei S. Fischer erschienen.